oder kleiner machen. Kann man den Tisch irgendwie in einem Winkel verändern, an der Seite? Guck mal, da sind so Dinger drin. Macht nichts, ich auch nicht, aber mal gesehen habe ich ihn schon. Na, aus der Dingsbums da. Ich wollte einen, der stabil ist und nicht so wackelt. Aha, man kann ihn drehen. So. Jetzt kann man hier nochmal drehen. Bitte? Bitte? Nee, geht nicht mehr, ist am Ende. Aber das funktioniert, wir sind oben. Okay. Also fast schon zu groß. Nächstes Mal gehe ich dich daran. Auf die zweite Reihe besser. Ja, die vierte ist zu weit hinten, also die zweite. So, also die vierte ist zu weit hinten, müssen in die zweite Reihe gehen. Auch wieder was gelernt. So. Oh Mann. Okay. 1, 2. Mhm. Gut. Wie sieht es aus mit dem Ton? Ist ja okay soweit?
Ja.
Gut. Okay, sollen wir anfangen? Gucken wir mal. Gut. Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Vorlesung. Ich hoffe, Sie sind gut über Neujahr ins neue Jahr gekommen, nicht zu sehr gerutscht. Und ich freue mich, dass Sie heute wieder da sind. Diejenigen, die die Vorlesung vor dem Weihnachtsfest versäumt hatten, tut mir leid, das mit dem Video hat leider nicht geklappt. Wir haben stattdessen andere Videos ins Netz gestellt, die vor einigen Jahren aufgenommen wurden. Da ist das Ganze noch etwas viel, viel mehr, breiter. Also wenn Sie das wissen, dann wissen Sie mehr, als verlangt wird. Aber die, die da waren, wissen, was tatsächlich erzählt wurde und mehr wollen wir auch gar nicht von Ihnen wissen. Unser heutiges Thema richtet sich nach dem, was Sie vorher gelernt hatten. Sie haben sich vorher mit Sprachen beschäftigt. Sie haben gelernt zu programmieren. Sie wissen, wie Sie ein Programm erstellen können. Und Sie wissen auch nach der letzten Stunde, wie das Programm im Rechner ablaufen wird, in welcher Form. spezielle Details, wie das Ganze läuft. Sie wissen aber noch nicht, wenn Sie ein konkretes Problem haben, wie können Sie rangehen, um dieses Problem zu lösen? Da gibt es ein paar Techniken, die wir heute besprechen wollen, die ganz praktisch sind. Im Wesentlichen sind es drei verschiedene Methoden, die ich Ihnen erzählen möchte. Die Greedy-Methode zum Problemlösen, die Divide-and-Conquer-Methode zum Problemlösen und die Backtracking-Methode zum Problemlösen. Ganz am Schluss möchte ich noch ein paar Bemerkungen zu paralleler Programmierung loswerden, die Sie aber in dem E-Learning-Teil vertiefen können. Nun fangen wir mit der ersten Methode an. Greedy-Methode, was heißt das? Die Greedy-Methode ist eigentlich übersetzt eine gierige Methode. Eine Methode, die versucht, ausgehend von dem, was man hat, noch was dazu zu bekommen. Und diese gierige Methode funktioniert nur dann, wenn Sie den Zustand, den Sie dabei erreichen, auch irgendwie bewerten können. Können Sie das? Dann können Sie sagen, okay, ich suche mir ein Optimum dadurch, dass ich jeden Schritt, den ich mache, optimal mache. Also jeder Schritt optimal und die Hoffnung ist dann werden wir auch einem optimalen Ergebnis enden. Ein typisches Beispiel dafür, eine Bergbesteigung. Angenommen, Sie machen einen Schritt, dass Sie höher kommen. Bei jedem Schritt kommen Sie ein Stückchen höher. Dann ist klar, irgendwann müssen Sie die Spitze des Berges erreichen. Damit haben Sie das Optimum erreicht, das, was Sie eigentlich haben wollten. Die Idee ist einfach, die Durchführung ist einfach und Greedy-Algorithmen sind ganz simpel und Standard sozusagen von der Idee her. Sie sind aber nicht ganz unproblematisch. Betrachten wir uns das Beispiel von dem Berg. Angenommen, wir sind nicht direkt vom Berg, sondern einen Hügel vorher, dann werden wir die Bergspitze nicht erreichen können, weil wir ja mit unseren Voraussetzungen, mit dem, was wir machen wollen, in unseren Schritten immer höher gehen und dann irgendwo auf dem Hügel vorher an der Spitze stoppen werden. Und wir werden natürlich nicht auf der anderen Seite runtergehen, um den eigentlichen Berg zu erklimmen, sondern wir meinen, wir hätten hier schon das Optimum erreicht. Das ist das Problem von lokalen Optima. Greedy-Methode ist schön, aber wenn es mehrere Optima gibt und wir sind dummerweise beim falschen, geringeren Optimum, lokalen Optimum, dann haben wir keine Chance, da wegzukommen und zum globalen Optimum zu kommen. Das ist das Problem von Greedy. Ansonsten ist Greedy ganz gut geeignet. Gucken wir uns einfach mal ein Beispiel an, wie man Greedy verwenden kann. Beispiel sortieren. Angenommen, Sie haben eine Liste, genauer gesagt eine Menge von Zahlen, nehmen wir mal an, das sind natürliche Zahlen, und die sind einfach ungeordnet. Und Sie möchten sie aber so anordnen, dass sie in aufsteigender Reihenfolge beispielsweise vorhanden sind. Dann ist es sinnvoll, dass Sie sich eine Strategie ausdenken, wie Sie die ungeordnete Liste, die in unserem Beispiel mal mit V bezeichnet, in eine geordnete Liste mit V Stern, Ihr Ziel, überführen können. Und die Überführungsstrategie, wie Sie von dem einen zum anderen kommen, das kann man mit Greedy erreichen. Und das möchte ich Ihnen mal vorführen, wie die Idee ist. Also, wir möchten eine Liste haben, die möglichst mit dem kleinsten Element anfängt, mit dem größten aufhört. Dazu nehmen wir einfach mal, das kleinste Element und vertauschen es mit dem Element in der ersten Position. Wenn wir das haben, dann haben wir das kleinste Element ganz am Anfang. Und dann gehen wir einfach weiter von dem restlichen Menge und gucken wieder das kleinste Element. Mit anderen Worten, wir suchen das zweitkleinste Element. Haben wir das zweitkleinste Element gefunden, dann tun wir es am Anfang dieser Unterliste und damit ist es das zweite Element geworden. Und dann von dem restlichen nehmen wir wieder die restliche Liste und machen das Gleiche. Mit anderen Worten, in jedem Schritt suchen wir immer einen optimalen Schritt zu tun und hoffen dann, dass nach n Schritten wir ein Optimum rausbekommen haben, eine geordnete Liste. Mal an einem Beispiel. Wir haben als Beispiel unsere Liste ungeordnet. Dann suchen wir das Minimum. Das Minimum ist in diesem Fall die 1. Also nehmen wir die 1, packen sie nach vorn und vertauschen sie es mit der 87 und dann ist die weiter hinten die 87. Und den Rest, den lassen wir so. Daraufhin sagen wir, gut, das war der erste Schritt. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über und sagen, wir nehmen die restliche Liste und suchen von der wiederum das Minimum. Von der restlichen Liste das Minimum ist wieder ein Optimum finden. Wir wissen, das beste Minimum, was da ist, ist die 5. Auch das kommt wieder rein. Und wir sehen, die 5 passt gut. Wir können es wieder eins weiter setzen, unsere Klammer, und die Liste verkleinern. Und so haben wir bei jedem Schritt eine kleinere Liste, die wir durchsuchen. Und nach endlichen Schritten, können wir uns leicht überlegen, kommen wir genau dahin, dass wir eine Liste haben, die schön geordnet ist, vom kleinsten bis zum größten Element. Und der jeweilige Schritt, der da war, nämlich das Minimum suchen, das wäre der Greedy-Schritt, dieser Verbesserungsschritt, dieser einzelne Schritt, der das Ganze etwas optimaler macht, nämlich ein bisschen geordneter in der Weise, wie wir es haben wollen. Gibt es Fragen dazu, zu der Methode? Klar geworden? Relativ einfache Idee, sortieren mit Hilfe von einem Optimalitätskriterium, nämlich kleinste Element suchen. Das ist das Element, was kleiner ist als alle anderen. Wie sieht der Code dazu aus? Nun, der Code sieht ungefähr so aus. Das Selection Sort fängt damit an, dass man die ganze Reihe durchgeht von der gesamten Liste. Und wir nehmen mal an, dass es bereits vorsortiert wäre in einem bestimmten Bereich bis zu P. Und wenn wir dieses P haben, dann können wir damit anfangen und sagen, wir nehmen mal an, das Minimum sei das erste Element, das P-te, mit dem Index P. So, am Anfang ist P gleich 0, von daher klar, das erste Element müssen wir anfangen. Und dann gucken wir nach, ob es irgendwo ein Minimum gibt, was kleiner ist. Wenn so ein V, unser Listenelement, wenn das kleiner ist als das, was wir als Minimum betrachten, dann sagen wir, okay, der Index ist falsch, wir müssen einen anderen Index wählen, nämlich das Q. Da gehen wir alles durch. Und wenn wir alles durchgegangen sind, dann haben wir das kleinste Element und dann brauchen wir nur noch das Vertauschen. Von hinten nach vorn ziehen, das machen wir mit diesen drei Instruktionen. Das ist eine typische Vertauschungsoperation. Wir wählen uns einen temporären Speicher, laden dort das eine, was ausgetauscht werden soll, rein. Dann wird das überladen mit dem, was in die eine Richtung geht und der Temp-Bereich wird dann rübergegeben in das andere Richtung. Damit haben wir zwei verschiedene den Inhalt von zwei Speicherzellen vertauscht, ohne dass die sich gegenseitig ausgelöscht hätten, sondern die sind tatsächlich vertauscht worden. Würden wir den Temp-Bereich nicht mitverwenden, dann hätten wir große Probleme. Dann würde ein Wert verloren gehen bei der ganzen Geschichte. Überlegen Sie es mal, versuchen Sie es mal, nur mit zwei Zeilen auszukommen. Das wird schwierig. Gut, das war der Code von Selection Sort von dem Greedy-Algorithmus. Beispiel sortieren. Pardon, welches Mikrofon? Das, was immer klingt?
Ja.
Gut, ich probiere mal. Also in der ersten Reihe wird man mich genauso gut verstehen. Versteht man mich auch in der letzten Reihe? Also ich habe gerade ein Okay gesehen, von daher nehme ich mal an, dass wir es so lassen können. Gut. Okay, das war der Code für die Selection Sort vom Greedy-Algorithmus. Nun, wenn man so einen Algorithmus sich aufgestellt hat, dann muss man auch gucken, wie gut der Algorithmus ist. Und die Güte muss man irgendwie messen. Eine Idee ist, dass man sagt, nun, wie viele Operationen braucht man eigentlich, um den Algorithmus durchzuführen? Gucken wir uns mal an, was in unserem konkreten Fall bei diesem Algorithmus nötig ist. Wir müssen, um das kleinste Element zu finden von dem Ganzen, N-Elemente durchgehen, N-Elemente betrachten, um davon das Minimum zu finden. Das sind mindestens schon mal N-1 Operationen. Wenn wir diese N-Elemente haben, können wir danach, wenn wir es gefunden haben, das eine Element abschließen und N-1 Elemente betrachten. Diese N-1 Elemente sind, wenn wir die durchgegangen sind und das Minimum gefunden haben, nehmen wir wieder eins raus und müssen die restlichen N-2 Elemente betrachten. Danach N-3 und so weiter. Insgesamt wissen wir also, dass wir N-Elemente plus N-1 plus N-2 plus und so weiter die ganze Reihe betrachten müssen. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Summe von I gleich 1 bis N. Und wie Sie vielleicht von der Geschichte von dem Herrn Gauss kennen, wissen, wie man das Ganze macht. Bekanntlich hat der Herr Gauss sich dadurch manchmal vorgetan, dass der Lehrer die Kinder zur Ruhe stellen wollte und sagte, also liebe Kinder, jetzt addiert mal alle Zahlen von 1 bis 100 auf. Was ist das? Und damit hoffte er, Ruhe zu haben. Und der Herr Gauss meldet sich dann 2 Minuten später und sagte, das sind 5050. Und sagte, wieso? Wie so schnell zusammen addiert? Na, meinte, das ist doch ganz einfach. Wenn man das Ganze betrachtet, nimmt man das N und das 1. Das ist ein N plus 1. Dann hat man die beiden Elemente. Dieses Element und dieses Element zusammen ist aber auch wieder N plus 1. Und dieses Element und das ist auch wieder N plus 1, das sind gerade praktisch N plus 1 mal N halbe Glieder. Halbe, weil es ja dann immer 2 weggeschlossen werden. Das heißt, das ist gerade N plus 1 mal N durch halbe. Das ist N Quadrat plus N halbe. So viele Elemente müssen wir also betrachten. So viel Aufwand müssen wir treiben, um den Algorithmus durchführen zu können. Wenn man diesen Aufwand einmal sich überlegt hat, dann kann man sagen, grundsätzlich bedeutet es, dass wir eigentlich n Quadrat viele Elemente betrachten müssen. Und das ist genauer gesagt, wenn wir dieses n Quadrat hervorheben, dann kann man eine Sprechweise gehen, die Laufzeit, wie lange das Ganze läuft, ist in der Größenordnung von n Quadrat. Das kürzt man ab mit O von n Quadrat. Damit haben wir den Algorithmus charakterisiert. Er ist von der Laufzeit n Quadrat, O von n Quadrat. Das bedeutet, dass eigentlich jeder Algorithmus, der vielleicht nur n von der Ordnung n ist, der besser ist. Grundsätzlich kann man also die Algorithmen gewichten und sagen, der eine ist besser als der andere, je nachdem, ob er für ein bestimmtes Problem eine bessere oder eine schlechtere Laufzeit hat. Die Laufzeit ist nicht die einzige Güte, die man ansetzen kann. Man kann auch die Speichergröße ansetzen oder Ähnliches. Aber das Übliche ist bei sequentiellen Computern, dass man die Laufzeit annimmt und damit versucht, einen Algorithmus zu charakterisieren. Nun, Laufzeit ist ein gutes Kriterium. Sortieren ist ein klassisches Problem in der Informatik. Alle Datenbanken enthalten effiziente Sortieralgorithmen. Deshalb ist es also nicht zu unterschätzen, wie wichtig ein guter Sortieralgorithmus ist, wenn man ihn einmal hat. Das Problem ist nur, dass auch wenn man diese Sortieralgorithmen klassifizieren und kopieren kann, und Sie werden das später bei der Algorithmentheorie noch näher kennenlernen, sollte man nicht die Nebenbedingungen vergessen dabei. Es ist so, dass man im Prinzip nicht nur danach gucken muss, wie viele Daten sind drin, sondern was für Art von Daten muss sortiert werden. Beispielsweise, wenn es Strings sind, dann hängt es von der Länge der Strings ab, wie man die sortieren muss. Und der Algorithmus, nicht jeder Algorithmus ist gleich gut auf beliebigen Längen von Strings. Oder wie groß ist der Datensatz? Wenn wir eine Laufzeitbetrachtung annehmen, dann sagt es aus, wenn man riesige Datensätze hat, dann ist sicher einer mit der Laufzeit n besser als einer mit der Laufzeit von der Ordnung n². Aber wenn wir noch eine additive Konstante haben, Initialisierung dauert lange beim Algorithmus, kann es sein, dass man für wenige Elemente den schlechteren Algorithmus schneller durchführt als den besseren, der auf großen Datenmengen operiert. Das hängt immer davon ab, wie die Initialisierung ist, wie die anderen Konstanten sind. Also die Laufzeitordnung selber kann auch in die Irre führen. Dazu muss man auch sagen, was für Vergleichsfunktionen hat man eigentlich zum Sortieren. Wenn die Daten vorsortiert sind, ist nicht immer jeder beliebige Algorithmus immer besser als der andere. Hängt von der Art der Vorsortierung ab, von der Art der Daten, die man hat. Wie viel Speicher hat man? Kann man alles im Speicher machen oder muss man es auf die Platte schreiben? Und das dauert furchtbar. Größenordnung 100 oder sowas, wenn man auf der Platte rumspeichern muss. Deshalb ist es immer besser, einen schlechten Algorithmus zu haben, der auf dem Speicher arbeitet, als einen sehr guten, der mit der Platte arbeitet. Sind es manche Einträge doppelt vorhanden, dann kann man natürlich da auch versuchen, Vereinfachungen, Verbesserungen zu machen. Also es gibt viele, viele Fragen, die bei einem konkreten Problem da sind, sodass der Laufzeit-Algorithmus, das Laufzeitkriterium nur ein allgemeines, sehr generelles Ordnungskriterium sein kann. Im Zweifelsfall muss man genau hingucken, wenn man ein konkretes Problem hat. Gut, das war mal an einem Beispiel. Der Algorithmus, die Idee, mal durchgezogen. Jetzt hätte ich eine Testaufgabe für Sie, um rauszubekommen, haben Sie einigermaßen verstanden, was ein Greedy-Algorithmus ist? Dann versuchen Sie es doch mal konkret für sich zu formulieren. Sie sitzen auf einem Berg und es ist Nebel um Sie rum und Sie müssen aber oben zur Berghütte, ganz nach oben. Sie können nur 5 Meter weit sehen. Wie können Sie das erreichen? Schreiben Sie es doch einfach mal für sich selbst auf, in wenigen Sätzen. Können Sie das? Das dauert dann 2 Minuten und dann. So, ich hoffe, Sie haben ungefähr den Diskussionsstand erreicht, dass Sie einigermaßen Kriterien hinschreiben können. Wichtig bei dieser Aufgabe war mir, dass Sie sich einfach nur mal überlegen, was ist das Wichtige von Greedy, was muss man tun und was kann man in so einem Fall, was wird erwartet in dieser Situation? Ich habe mal aufgeschrieben, wie die Lösung sein könnte. Vergleichen Sie einfach mal Ihre Lösung mit der und wenn Ihre Lösung stark abweicht, sagen Sie es ruhig und wir können es überlegen. Diese Lösung geht davon aus, dass man einfach mal einen Schritt in eine Richtung tut. Und zwar mit dem 5 Meter weit sehen ist schön, aber das habe ich gar nicht verwendet. Ich habe nur gesagt, einen Schritt in eine Richtung. Bin ich jetzt höher gelangt oder nicht? Ich sehe also, ob ich ein bisschen höher bin oder nicht. Ich kann es abschätzen. Das heißt, ich habe ein Maß dafür, ob es besser wurde oder schlechter. Und das ist das Wichtige, dass ich das irgendwas sehe. In totaler Dunkelheit kann ich nicht. Da weiß ich nicht, ob ich höher komme oder nicht. Ich muss irgendwie ein Maß dafür bekommen, ob ich besser bin oder nicht, mit diesem Schritt, Optimierungsschritt. Angenommen, ich kann das, dann kann ich es feststellen. Wenn ja, dann versuche ich es nochmal in die gleiche Richtung am besten. Dann ist der Erfolg wahrscheinlich. Und wenn ich dann höher bin, dann kann ich es wieder in die gleiche Richtung gehen. Wenn ich aber niedriger, dann gehe ich einfach in den nächsten Schritt in eine andere Richtung. Probiere alle Richtungen durch, bis ich schließlich höher bin. Wenn ich in alle Richtungen gehe und nirgendwo komme ich höher, dann bin ich sicher, höher geht es hier nicht. Ich bin auf einem Optimum, auf einer Bergspitze. Ob das die absolute Bergspitze ist oder ob das ein kleiner Nebenhügel ist, das weiß ich nicht. Aber ich bin auf einer Bergspitze. Und wenn ich auf einer Bergspitze bin, wo keine Berghütte ist, muss ich halt die Bergwacht anrufen. Da geht es halt nicht anders. Aber die Chance ist, dass ich vielleicht dann doch noch von der Bergspitze aus doch noch ein Licht sehe oder halt irgendwo einen Hinweis bekomme, wie es weitergeht. Gut, das war der Greedy-Algorithmus. Ich möchte Ihnen jetzt zu der zweiten Strategie kommen. Das ist die Divide-and-Conquer-Strategie. Die Divide-and-Conquer-Strategie ist relativ bewährt. Sie wird gern verwendet in politischen Kreisen. Und das bedeutet so viel, man teilt erstmal die Menge des problematischen Volkes auf und dann versucht man, die einzelnen Teile zu beherrschen. Sind die Teile nicht beherrschbar, dann teilt man es wieder auf und versucht, die Teile zu beherrschen, bis man schließlich auf die Menge kommt, die man beherrschen kann. Und dann macht man den Rest, macht es genauso. Im Prinzip werden alle Teile so lange bearbeitet, bis sie beherrscht werden können. Und hinterher hat man ein einiges nettes Volk. Also im Prinzip dreht es sich darum, unser Problem kleiner zu machen. Es zu zerteilen in Unterprobleme, um die Unterprobleme besser in den Griff zu bekommen. Angenommen, man hat N Elemente, wieder unsere Suchproblematik im Hinterkopf. Und dann ist es ganz gut, wenn man möglichst zwei gleiche Teilprobleme rausbekommt. Das ist für die Bearbeitung einfach besser. Muss aber nicht gleich groß sein. Hauptsache, man hat weitere. Gut, wenn n gleich 1 ist, dann braucht man das natürlich nicht. Dann haben wir schon die Lösung. Aber wenn n größer 1 ist, sollte man es schon machen. Wenn man das hat, dann versucht man, das Teilproblem wieder auf dieselbe Art in den Griff zu bekommen. Ist das Teilproblem hinreichend klein? Im Zweifelsfall hat man so lange unterteilt, bis man bei n gleich 1 angekommen ist, dann hat man das Problem gelöst und dann kann man es abbrechen und wieder in der ganzen in dem Teilbaum wieder hochgehen. In anderen Worten, was wir machen, ist eine Rekursion. Wir machen eine Rekursion das gleiche Problem nochmal, so lange, bis wir tief unten auf eine Menge kommen von Problemen, die gerade 1 ist, auf denen wir unsere Lösung erfolgreich anwenden können. Und dann gehen wir wieder hoch und vereinigen die Teillösungen zu größeren Lösungen. Das ist dann der dritte Schritt, das Merge, sozusagen, womit die Gesamtlösung erstellt wird. Das ist erstmal das allgemeine Schema. Ich möchte Ihnen jetzt einen Algorithmus vorstellen, der dies verwendet. Es gibt viele andere Algorithmen. Das ist jetzt nur einer. Und zwar, den ich meine, ist Quicksort. Wenn also Divide and Conquer kommt und gefragt wird, was ist denn Algorithmen Divide and Conquer, dann sagen sie nicht sofort Quicksort. Also das ist nicht identisch, sondern die Quicksort ist nur ein Beispiel. Aber es ist eines der populärsten Beispiele. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen das heute mal vorführen. Quicksort. Wie funktioniert Quicksort? Nun, in der sequentiellen Version geht das so. Man nimmt zuerst aus der Liste, die sortieren ist, ein Element raus und zeichnet es aus. Diese Auszeichnung bedeutet, hat gerade einen Namen, das ist dann das Pivot-Element. Und dieses Pivot-Element ist das, mit dem man alle anderen vergleicht. Und zwar guckt man alle anderen durch und sagt, welche Elemente sind größer als das Pivot-Element, welche sind kleiner als das Pivot-Element. Ordnet man es so an, dass man im Prinzip alle Elemente, die größer als das Pivot-Element sind, alle Elemente, die kleiner als das Pivot-Element sind, an den Anfang ziehen. Man nimmt also bei dem, was man gerade ist, den Anfangszähler, geht weiter, holt sich den, nimmt, wenn es kleiner ist, zieht es hin und tut das, was an der Stelle steht, nach hinten und geht dann weiter im Index. So geht man den Index langsam durch, sodass man so lange hinkommt, bis man ein Element gefunden hat, solange man ein Element gefunden hat, was kleiner ist, wird es nach vorn gezogen und dann wird gestoppt. Und ganz am Schluss hat man eine entsprechende Ordnung da. Man kann es unterschiedlich machen mit größer und kleiner. In unserem Fall habe ich jetzt ein Beispiel rausgesucht, das funktioniert mit größer und das Pivot-Element ist ganz am Schluss. Ich zeige Ihnen gleich das konkrete Beispiel. Wichtig an der ganzen Geschichte ist, dass Sie sich merken, nach einem Auszeichnen eines Pivot-Elementes muss ich die Liste umordnen nach einem Kriterium, größer oder kleiner. Dann muss die Liste zerteilt werden an dieser Stelle und dann muss für jede der zerteilten Listen muss wieder die Rekursion durchgeführt werden. Und auf dieser zerteilten Liste, das heißt, da wird auch wieder ein Pivot-Element, auf jeder der zerteilten Listen wird wieder ein neues Pivot-Element definiert, auch da wird wieder zerteilt und so weiter und so fort. Der eigentliche Quicksort-Algorithmus, der mit der Liste A ist, mit dem Index P und R, der funktioniert also so, dass man auf einer Teilliste, die von P nach R geht, eine Partition anstellt und dann ein Quicksort macht auf jeder dieser Teillisten. Und die Partition geschieht dadurch, dass man vorher eine teilweise Umordnung macht und dann partitioniert. So, und wie das funktioniert, diese Partition, das gucken wir uns jetzt näher an. Und zwar anhand der Beispielliste. Beispielliste war A, die wir vorhin hatten, bei Greedy, nochmal, diesmal jetzt mit Quicksort bearbeitet. Also, womit wir anfangen, ist P gleich 1, das heißt, und das Pivot-Element soll das letzte sein, die 5 hier hinten. Wir zeichnen also das letzte Element als Pivot-Element aus, ganz willkürlich, das Pivot-Element kann man willkürlich wählen, genau in der Mitte, am Anfang, am Ende, muss ich es halt gut überlegen, wie der Algorithmus danach dann stattfindet. In diesem Fall haben wir mal ein Ende. So, und dann gucken wir nach, wir vergleichen alle Elemente, die hier drin sind, ob etwas davon kleiner ist als die 5 und das ist die 1, das Einzige, was kleiner ist. Das wird vorgezogen. Alle anderen sind größer und dann lassen wir sie so. Das hier ist also kleiner, ist hier nach vorne gerutscht und dafür ist, weil die 1 hier war, ist der Rest, die 85, ist an diese Stelle der 1 gegangen. Wir haben also hier etwas vertauscht und dann der Rest bleibt genauso wie vorher war. So, ganz am Schluss, nach dem Durchsuchen, vertauschen wir das Ganze, Pivot-Element mit dem einen. Das Pivot-Element wird vertauscht mit dem hier und dadurch, dass es kleiner ist, mit diesem Element, was nach dem Element kommt, dem letzten Element, was wir nach vorne gezogen haben. Das letzte Element war die 1. Die 65 hatten wir gar nicht berührt. Die 1 ist nach vorne gezogen, 1 weiter ist die 65. Und dieses Element wird vertauscht und damit wissen wir, alles, was links von dem Pivot-Element steht, ist kleiner, alles, was rechts ist, größer. Jetzt haben wir zwei, das Pivot-Element selbst sagt uns dann, an dieser Stelle wird die Liste zerteilt. Zack. So, jetzt haben wir zwei Listen, die linke Liste und die rechte Liste. Auf beiden Listen machen wir wieder die gleichen Operationen. Die linke Liste ist aber, hat nur ein Element. Wir sind am Ende. Das heißt, wir können es sein lassen. Da ist bereits das Endergebnis erreicht. Die Liste bleibt so, wie sie ist. Aber rechts ist sie noch nicht fertig. Wir werden also rechts wieder das Ganze nehmen. Wir versuchen dann, 65 als Pivot-Element auszuzeichnen. Pivot-Element ausgezeichnet und gehen die restliche Liste durch. Alles, was kleiner ist, kommt nach links. Und wenn wir durchgehen, ist gerade die 39 kleiner. 39 kommt nach links, vertauscht mit 85, die kommt hierhin und damit wird am Schluss noch das Pivot-Element nach vorn gezogen, eins weiter als das letzte Element, was wir nach vorn gezogen haben, hierhin. Gut, wird entsprechend vertauscht mit der 78. Jetzt haben wir wieder die Eigenschaft, alles was links ist, ist kleiner, alles was rechts ist, ist größer. Und die linke Liste, wir machen wieder zwei Listen, die linke Liste ist auch fertig und die rechte muss weiter bearbeitet werden. Und so geht das bis ganz an Schluss, bis wir dann die entsprechende Liste haben. Das ist Quicksort mit einem Pivot-Element. Wir gucken uns jetzt noch den Code dazu an, der sieht so aus. Wir fangen an mit der Liste und dem Bereich, den wir ordnen wollen. Das Pivot-Element wird als ganz rechtestes Element genommen. Dieses hier, das i wird erstmal auf diesen Wert gesetzt, auf einen Wert davor, sodass wir danach, wenn wir es aufaddieren, genau richtig hinkommen und sagen, sobald etwas kleiner ist als das Pivot-Element, wird es von seinem Platz aus auf Nummer i rübergeschoben. Also eins weiter auf das P. Und das I wird inkrementiert. Und ganz am Schluss wird gerade eins nach diesem I genommen und das Pivot-Element wird dahin geschoben. Und damit haben wir die ganze Liste abgearbeitet und wissen, dass wir jetzt wieder zwei Listen haben. Der Austausch ist wieder mit diesem temporären Zwischenspeicher. Das kennen Sie inzwischen. Das ist nichts Neues. Damit haben Sie mit eine Liste durchgeführt, die Partition. Und Sie erinnern sich an den Code ganz am Anfang, wenn Sie Partition haben, haben Sie bereits eine Teilordnung, müssen dann nur noch auf beiden Listen rechts und links wieder das Ganze loslassen, Quicksort loslassen und das wird dort auch wieder partitionieren und so weiter, bis Sie am Schluss nach der vollständigen Rekursion und Zurückkehr die ganze Liste haben. Sie können sich das Ganze in Form eines Baums vorstellen. Wenn Sie einen Baum wenn Sie die Pivot-Elemente einzeichnen, dann können Sie jeweils einen Baum rausbekommen. Hier ist das erste Pivot-Element. Die linke Liste hatte als Pivot-Element 1, die war nur 1 lang. Die rechte hatte als Pivot-Element 65. Und die Teillisten, die man dann hat, kommen raus, dass wieder die linke Liste Pivot-Element 39, die rechte 78 hatte und so weiter und so fort. Und wenn Sie jetzt diesen Baum aufgestellt haben, können Sie ihn traversieren, und zwar von links nach rechts. Und Sie wissen, wenn man einen Baum traversiert, von links über die Wurzel nach rechts gehend, dann gilt für dieses Element auch wiederum von links nach rechts. Das heißt, wir haben 1, 5, 39, 65, 78, da ist nichts, 85, da ist nichts, 114. Genau so, wie es sein soll. Also eine Traversierung dieses Baumes liefert Ihnen die richtige Liste, die Sie haben wollten als Ziel. Gut, gibt es Fragen dazu? Ist das ungefähr klar geworden? Wichtig ist, Auszeichnen eines Elements und damit Zerteilen der Gesamtliste in zwei Unterlisten. Jede dieser Liste wird wieder in Unterlisten zerteilt und so weiter und so fort. rekursiv, bis wir am Ende angekommen sind und alles richtig geordnet haben. Die Funktion von dem Quicksort kann man in einer Animation angucken. Ich habe das mal eine runtergeladen. So sieht das aus. Sie haben ein Rot, ist das Pivot-Element der jeweiligen Liste und grauer Bereich ist die Teilliste. Und so kann das Ganze dann stattfinden. Sie sehen eine schöne Animation, die läuft einfach durch. Sie zu verfolgen ist ein bisschen schwierig, aber man kann die einzelnen Schritte ungefähr sehen. Sobald ein Bogen auftaucht, heißt das Vergleich mit allen Elementen und dann am Schluss des Vergleichs das rote Pivot-Element rübergezogen. Und je nach Unterliste wird es unterschiedlich behandelt. Es geht wild hin und her und man erstaunt, hinterher kommt das Richtige raus. Probieren Sie es aus, wenn Sie diesen kurzen Code eingeben und mit einer Liste, das wird tatsächlich entsprechend abarbeiten, weil jeder Schritt genau definiert ist und die Rekursion doch als Ganzes die geordnete Liste liefert. Gut, das war Quicksort, genauer gesagt Divide and Conquer, am Beispiel von Quicksort. Und es gibt jetzt noch eine dritte Strategie, die ich Ihnen erzählen möchte, und das ist Backtracking. Backtracking können Sie immer dann verwenden, wenn Sie gar keine Idee haben, wie überhaupt eine Lösung aussehen könnte. Backtracking ist eigentlich nichts anderes als ein systematisches Durchprobieren aller Möglichkeiten. Gehen wir mal an, Beispiel. Sie suchen ein Optimum in mehreren Schritten. Und dazu müssen Sie einfach nur systematisch alle Möglichkeiten absuchen. Dann wissen Sie, das Ergebnis wird optimal. Beispiel jetzt mal was ganz anderes, ein Sudoku. Sie kennen die Regeln von Sudoku. Jedes quadratische Unterfeld muss alle Zahlen von 1 bis 9 enthalten. Jede Spalte muss alle Zahlen von 1 bis 9 enthalten. Im Prinzip dürfen nicht zwei gleiche Zahlen vorkommen. Jede Zeile dürfen keine zwei gleichen Zahlen vorkommen. So, und dann müssen Sie anhand der Zahlen, die vorhanden sind, durch logisches Schließen rauskriegen, welche Zahlen dahin müssen. Das Ganze sozusagen ausfüllen. Das kann man entweder mit Vermuten und mal einsetzen und probieren machen. Man kann es auch systematisch machen. Und da kommt Backtracking ins Spiel. Nehmen wir mal an, Sie haben hier die ganzen, so ein Sudoku mit vielen, vielen leeren Zeichen. Das sind insgesamt von den 81 Stück sind es 32 ausgefüllte Zahlen, sind also 49 freie Plätze. Ich habe es mal durchgezählt. 49 freie Plätze. Wie viele Lösungen gibt es dafür? Wissen Sie das? Schätzen Sie mal. Wie viele Lösungen gibt es dafür? Bitte? Muss nicht. Es sollte eine Lösung existieren. Aber der Zwischenruf ist richtig, maximal gibt es 9 hoch 49 Lösungen. Maximal. Aber die Regeln schränken Sie ein. Die Regeln lassen wesentlich weniger Lösungen zu. Im Idealfall eine einzige Lösung, im schlechten Fall gar keine oder mehrere Lösungen, je nachdem. Aber es im Prinzip, um nun zur richtigen Lösung zu kommen, kann man es mit Raten probieren, aber man kann es auch durch ein kleines Programm machen und wenn Sie es mal programmieren, merken Sie, es ist dauert gar nicht so lang. Ich habe es mal versucht zu visualisieren. Angenommen, Sie haben zwei Felder, die sind leer. Sie möchten Sie gerne wissen, was kann man da machen. Dann wählen Sie einfach mal einen Wert zwischen 1 und 9 für Feld 1. Und dieser Wert, den probieren Sie aus. Dann wählen Sie ein Feld, für das zweite Feld wählen Sie einen zweiten Wert. Und Sie werden sehen, durch die Regeln gehen gar nicht alle Werte. Die sind ausgeschlossen. Und Sie kommen dadurch hin, bis Sie beispielsweise in diesem Fall mit dem ersten Feld mit einer 9 hinkommen und im zweiten Feld kann eine 1 sein und dann wissen Sie, okay, das stimmt. Mit anderen Worten, was Sie machen müssen, ist, einen Baum zu traversieren, angenommen eine Teillösung, dann eine nächste, da alle Möglichkeiten durchprobieren und wenn die funktioniert, dann die dritte Lösung und so weiter. Im Prinzip müssen Sie durch einen ganzen Baum durchlaufen und alle Möglichkeiten ausprobieren. Und wenn die Möglichkeiten nicht gehen, müssen Sie zurücklaufen und sagen, okay, Nummer 1 war falsch, den Ursprung Nummer 2 ausprobieren, da wieder runter und so weiter und so fort. Bis Sie schließlich irgendwann dahin kommen, wo alles stimmt, wo Sie zu einer Lösung kommen, die richtig ist. In unserem Fall müssen Sie also bei 49 Plätzen müssen Sie im Prinzip einen Baum der Tiefe 49 durchlaufen und irgendwo dann anhören. Wenn Sie den ganzen Baum durchlaufen haben, dann wissen Sie, Sie haben die Lösung gefunden. Also dieses Backtracking, zurücklaufen, wenn ein Irrtum war und nochmal neu probieren mit der nächsten Lösung und wieder nach unten gehen und wieder zurück, wenn es falsch war, wieder neu nach unten. Dieses Backtracking gibt eine Lösung, garantiert eine Lösung, wenn sie existiert, egal was, aber natürlich, es dauert furchtbar lange. Sie haben einen Entscheidungsbaum, den Sie vollständig abklappern, angucken, ob irgendwo die Lösung vorhanden ist, die Sie haben wollen. Das bedeutet, Backtracking ist eine systematische Absuche aller Möglichkeiten im Suchraum. Wenn wir n Elemente haben, jeweils m mögliche Werte, haben wir gerade m hoch n Möglichkeiten. Und das ist sehr, sehr groß. Man spricht auch von kombinatorischer Explosion. Das heißt, wir haben einen sehr großen Suchraum und lange Laufzeiten. Bei solchen großen Problemen sollten Sie also Backtracking nur anwenden, wenn Sie keine andere Idee haben, was Sie machen können. Und vor allen Dingen, Sie können den Suchraum einschränken. Sie können sagen, nein, diese Lösung ist falsch, die kann gar nicht sein, ich brauche gar nicht mehr in die Tiefe zu gehen. Die schneiden den Suchbaum an manchen Ästen einfach ab. Und damit wird der ganze Suchbaum viel beschnitten zu einem kleinen, beschnittenen Baum, der ganz schnell durch ist. Und das ist die Chance, die Sie haben. Aber ohne, dass Sie schnipseln dürfen, können Sie da kaum durchgehen bei großen Problemen. Da ist die Laufzeiten gehen Explosion, kombinatorisch. Also im Prinzip exponentielle Laufzeiten. Das ist also etwas, was keiner haben möchte. Aber es ist eine garantierte Möglichkeit, zum Ergebnis zu kommen. Bei kleinen Problemen ist es ganz gut. Und Sie werden sehen, bei dem Sudoku-Problem reicht das. Ihr normaler Rechner schafft es, jede beliebige Sudoku-Lösung sofort auszuspucken. 3 Sekunden, dann haben Sie die Lösung. Keine Schwierigkeit. Also es geht viel schneller, als man denkt. Auch so etwas wie Backtracking. Okay. Gut. Da kommen wir natürlich zu unserer Frage, bei welchem Verfahren sind suboptimale Lösungen möglich? Das habe ich Ihnen 3 verschiedene Verfahren vorgestellt. Welches Verfahren sind möglich? Nun, überlegen Sie sich, bei welchem? Hätten Sie eine Antwort? Bitte? Laut? Ja, die Antwort ist vollkommen richtig. Wenn Sie die verschiedenen Verfahren angucken, dann müssen Sie für jedes dieser Verfahren sagen, suboptimal, was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich optimal? Sie müssen also erstmal ein Optimum definieren, was Sie im Optimalen sehen. Greedy zum Beispiel findet nicht immer das Maximum, aber es ist schnell. Divide and Conquer findet die Lösung, aber nicht unbedingt im allerschnellsten Fall. Backtracking findet immer die Lösung. Es ist optimal, aber es ist furchtbar langsam. Also von der Laufzeit ist es nicht optimal. Sie müssen also Kriterium für optimal angeben. Nur dann können Sie diese Frage beantworten. Was optimal und was suboptimal ist. wenn Sie sagen, die Güte der Lösung besteht darin, möglichst beispielsweise den Berg möglichst hoch zu gehen, dann ist klar, greedy ist suboptimal, findet suboptimale Lösungen, weil es auch auf Hügeln lokal stecken bleiben kann. Aber wenn Sie optimal sagen mit der Zahl der Schritte, dann ist greedy ziemlich fix. Aber Backtracking wird nicht bei dem Hügel aufhören. Es wird den absoluten Punkt ganz oben finden, aber es wird erstmal alles abklappern, überall rumlaufen. Dauert sehr, sehr lange. Andere Leute sind da schon verhungert. Das heißt, es ist die Frage, was man mit Optimalität betrachtet. Wie definiert man Optimalität? Und erst mit dieser Definition kann man dann sagen, dieser Algorithmus hat die und die Optimalitätseigenschaft oder nicht. Gut, damit haben wir drei verschiedene Verfahren kennengelernt und Sie werden in den Übungen das nochmal üben, an einem bekannten Problem, dem Rucksackproblem, nochmal diese Verfahren zu formulieren und nochmal auszuprobieren mit konkretem Code. Ich möchte jetzt auf ein anderes Thema übergehen, was ich auch sehr interessant finde, nämlich die Frage der parallelen Programmierung. Sie haben bisher Programmiersprachen kennengelernt, speziell Python, die sequenziell funktionieren. Und Sie haben Möglichkeiten kennengelernt, mit Hilfe von Threads parallele Ausführungen zuzulassen. Ist die Frage, wie können Sie das systematisch programmieren? Kann man das, was Sie bisher mit Semaphoren und Ähnlichem angestellt haben, kann man das nicht irgendwie systematisch besser machen mit Hilfe der Programmiersprache? Kann man nicht den Parallelitätsgedanken in die Programmiersprache bereits hineinführen und dort mit Hilfe der Syntaxkonstrukte festschreiben und damit einfacher machen? Nach dem Motto, wenn man nur mit dieser Sprache programmiert, dann funktioniert das mit der Parallelität. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und die Forschung der Programmiersprachen ist stark auf dem Gebiet der Parallelprogrammiersprachen, weil das ist noch ein durchaus ungelöstes Problem ist. Es gibt effiziente parallele Programmiersprachen, die aber nicht unbedingt benutzerfreundlich sind. Und andersrum auch. Es gibt benutzerfreundliche, die nicht besonders effizient sind. Stellt sich natürlich dann für Sie die Frage, wozu brauchen wir das überhaupt, parallele Programmierung? Habe ich bisher noch nicht gemacht. Brauche ich das überhaupt konkret? Da sollte man den Hintergrund betrachten. Also als ich angefangen habe, mit Computern mich zu beschäftigen, da war sequentielle Programmiersprache in. Und dann kamen parallele Programmiersprachen und parallele Hardware. Und dann stellte sich raus, immer dann, wenn parallele Hardware auf dem Markt war, dann gab es schon wieder die nächste CPU-Generation, die noch viel schneller war als die ganze parallele Hardware zusammen und viel billiger. Und deshalb hat sich das nie besonders durchgesetzt, weil immer es weiterging. Heutzutage sind wir auf einem anderen Ast. Die Taktung ist am Ende angekommen. Wir können nicht schneller takten. Die VDSI-Hardware ist von der Hitze bedroht. Wir haben also die Schwierigkeit, dass wir nicht noch schnellere CPUs machen können. Alles, was wir können, sind mehrere CPUs auf einem Kern. Die 4 Kerne, die 8 Kerne. Das ist das, was heutzutage da ist. Und da muss man sich überlegen, kann man das effizient programmieren? Es gibt noch einen weiteren Hintergrund. Wenn man sich mal die tatsächliche Rechenleistung anguckt, der CPUs, bemerkt man, dass die gar nicht mal so doll zugenommen hat in den letzten Jahren, wenn man sich das hier so anguckt. Dann sieht man, dass seit Januar 2003 ist diese Grafik mal aufgestellt worden und wenn man die weiterschreibt, dann geht es entsprechend weiter hier oben, dass die grafischen Einheiten, die auf den Grafikkarten drauf sitzen, bedingt durch die Anforderungen, extrem hohen Anforderungen der gesamten Spielewelt, zu den stärksten Prozessoren gehören, die auf dem Markt sind. Die GPUs haben ein Vielfaches an Rechenleistung, 100 bis 1000-fache Rechenleistung einer CPU. Und der Gedanke liegt nahe zu sagen, na wenn die so toll rechnen können, warum benutzen wir die dann nicht einfach ganz normal in unserer Rechner? Wozu brauchen wir überhaupt noch eine CPU? Warum gehen wir nicht gleich auf die GPU über?
Die
korrekt. Die GPUs sind durchaus ein vielversprechendes Feld. So sieht so ein Ding aus. Was man allerdings beachten muss dabei, die typische Instruktionsart, das sind SIMD-Maschinen. Das bedeutet, die bekommen eine Instruktion rein und alle Maschinen machen das Gleiche. Das ist in China sehr effizient, aber es ist nicht für jedes Problem angemessen. Das heißt, es gibt Probleme, wo man nicht alles das Gleiche machen kann. Aber es gibt durchaus eine Menge Probleme, wo man sehr viel parallel tun kann, zum Beispiel bei der Bildverarbeitung. Und deshalb ist es üblich, auch manche Bachelorarbeiten, die ich so in letzter Zeit begutachtet habe, machen das. Die verwenden die GPU, um Bildverarbeitung direkt drauf auszuführen, interaktiv. Also sehr schwierige Bildverarbeitungsalgorithmen laufen auf der GPU und man kann sie durch Parameterveränderungen sich das Bild verändern und damit dann rausbekommen, wie man es am besten darstellt. Und so schnell neu zeichnen geht die CPU nicht, aber die GPU schafft es. Damit ist es interessant, auch diese parallele Möglichkeit der Programmierung einzubeziehen und sich Gedanken über parallele Programmierung zu machen. Denn diese SIMD-Maschinen sind eine Sache, aber man kann sie auch parallel programmieren, frei parallel programmieren. Und dazu muss man wissen, wie es geht. Ein Beispiel dafür, dieses Beispiel soll Ihnen zeigen, dass es möglich ist, aber dass es sehr schwierig ist. Parallele Version von Quicksort. Wie Quicksort funktioniert, wissen Sie. Da gibt es Pivot-Elemente, die muss man auszeichnen, das Ganze teilen in Unterlisten und jede Unterliste entsprechend dann wieder mit Quicksort bearbeiten. Nun, parallele Version funktioniert so, beispielsweise, es gibt verschiedene Parallelalgorithmen. Sie nehmen eine Struktur und sagen, ich wähle mir ein Pivot-Element und zwar irgendeins davon und das nehme ich als Root. Und dann gucke ich, alles das, was kleiner als das Pivot-Element ist, kommt, ist das Kind, linke Kind, alles, was größer ist, das rechte Kind. Am Anfang mache ich die Initialisierung und lass mal das los. Was passiert? Alle Prozessoren bewerben sich auf die Root. Und der, der zuletzt gekommen ist, der hat sie dann auch. Dessen wird nämlich dann überlagert. Und dann wird geguckt, was, wenn die Root einmal festgelegt ist, wird dann dem Parent von dem entsprechenden PID, von dem entsprechenden Prozessor, wird als Root genommen. Bis auf das eine Ding, was selbst die Root ist. Okay, damit hat man erstmal alle gesagt, diese Root ist erstmal ausgezeichnet worden. Damit haben wir ein Pivot-Element. Und jetzt geht der nächste Schritt, das teilweise Ordnen der Listen. Das geschieht so. Die Root soll es natürlich nicht machen, aber alle anderen sollen mal gucken und gucken, ob sie kleiner oder gleich sind. Und wenn sie auf der einen Seite sind, wenn sie kleiner sind, dann sollen sie das linke Kind sein, Left Child. Und wenn sie sowieso sich wiederfinden, wenn sie selbst da drin sind, sollen sie aufhören, dann haben sie sich schon eingehängt. Alle, die sich nicht eingehängt haben, müssen das durchmachen. Und wenn sie größer sind, dann kommen sie aufs Rechte. Und damit haben wir einen Baum. Dann kommt ein Baum raus, der genau wie der Baum aussieht, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, der Baum der Pivot-Elemente. Und ich muss den Baum hinterher nur noch traversieren, dann habe ich die gesamte Liste. Das Ganze wird parallel gemacht. Wenn Sie mir jetzt sagen, oh, dieser Code ist ja sehr nett, vielleicht funktioniert er, aber ich verstehe ihn nicht ganz, dann kann ich das euch auch nachvollziehen. Das ist ein sehr trickreicher Code. Sie müssen sich mal hinsetzen und eine Viertelstunde überlegen, wie dieser Code funktioniert, bevor Sie ihn einigermaßen richtig verstehen können. Ich warne es voraus, es liegt nicht an Ihnen, wenn Sie ihn nicht gleich verstehen. Und das ist das Typische bei paralleler Programmierung. Parallele Programmierung ist sehr tricksig und sehr schwierig. Sie können ganz, ganz schnell einen Fehler machen, weil die Parallelität kann man im Kopf sehr schwer verarbeiten, kann man sich sehr schwer vorstellen. Sie müssen alle Fälle durchspielen und gucken, ob etwas dabei schief geht und hinterher noch möglichst ausprobieren, ob es dann auch wirklich funktioniert. Besser ist es, das Ganze versuchen, klar vorzustrukturieren. Und da gibt es verschiedene Methoden. Die eine Möglichkeit ist, Automatismen einbauen, der Parallelität. Beispiel ist parallele Programmierung durch sogenannte Datenflusssprachen. Dabei betrachtet man die Abhängigkeit der Daten. Links kennen Sie, das ist das, was normalerweise ein Programm macht. Sie haben Instruktionen, die werden Stück, Zeile für Zeile ausgeführt. Das ist nichts Besonderes. Wenn Sie aber mal überlegen, ob man die Zeilen vertauschen kann oder nicht, ob daraufhin sich irgendetwas ändert, dann bemerken Sie, Sie können beliebig rumvertauschen, die Instruktionsfolge ist gar nicht wichtig, bis auf eins. Genau, wenn Sie die A hier vorne definieren und sie wird nochmal benutzt, dann ist die Reihenfolge entscheidend für den Wert, der da rauskommt. Sie müssen also aus dieser Reihenfolge der Bearbeitungsschritte müssen Sie eine Datenbearbeitungsfolge rauskriegen. Statt einer Instruktionsfluss haben Sie also einen Datenfluss, der festgelegt ist, der das Programm festlegt. Der Datenfluss muss stimmen, damit hinterher das richtige Ergebnis rauskommt. Und das ist das Entscheidende für Datenflusssprachen. Und in der E-Learning-Einheit werden Sie da genauer nochmal nachgucken, wie die Datenflusssprachen funktionieren. Die Grundidee ist, Sie packen die ganze Problematik rein in einen Compiler, der prüft die Datenabhängigkeiten und generiert dann die Datenflusssprache, die rauskommt. Dann haben Sie automatisch die Parallelität drin. Sie müssen gar nichts überlegen. Sie können es aber auch explizit machen. Dafür gibt es ein paar Programmierkonstrukte, die sehen folgendermaßen aus. Paralleles Pascal, beispielsweise von 1983 schon, sieht so aus, Sie haben ein Paar Beginn, ein Paar End, also ein Blockkonstrukt wieder, ein Block, der durch ein Beginn und End begrenzt ist, und indem Sie die Instruktionen und alle Instruktionen, die in diesem Paar Beginn und Paar End drin sind, kann man parallel, unabhängig voneinander ausführen. Das ist sozusagen die Idee dabei. Das Paar End bildet eine Barriere. An dieser Stelle muss alles, was von diesen Instruktionen gemacht wird, eingesammelt werden, verarbeitet werden und auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Und erst wenn dann die Situation klar ist, alle Variablen ihren Wert haben, dann darf man weitermachen, weiterverarbeiten. Es gibt verschiedene parallele Programmiersprachen. Parallel Pascal ist eine davon. Occam, 1985, generiert, für Transponder gedacht, ist die Idee, dass man eine Sprache nimmt, die mit auch parallel und sequenziellen Konstrukten arbeitet. Bei Paar muss alles hintereinander gehen. Bei sequenziell muss alles hintereinander in der Reihenfolge sequenziell gehen. Bei parallel kann beliebige Reihenfolge genommen werden. Beliebig. Auch wenn es sequenziell abgearbeitet wird, weiß man nie, welche Instruktion zuerst kommt. Dann wird ein Zufallszahlengenerator benutzt, um die auszuwürfeln, welche Instruktion dann kommt. Diese Programmiersprachen sind dafür da, um die Abarbeitung zu initialisieren und zu verteilen auf parallele Hardware, die auch vorhanden ist, und während der Ausführung die Kommunikation sicherzustellen, hinterher die Resultate einzusammeln und folgerichtig zu verarbeiten. Gibt es Fragen dazu? Wenn nicht, dann würde ich gerne mit meiner letzten Folie Ihnen noch zeigen, welche Randbedingungen bei solchen parallelen Konstrukten sind. Im Prinzip gibt es, wenn Sie das Ganze verteilen wollen auf parallele Hardware, zwei Möglichkeiten, parallele Hardware zu verwenden. Entweder können Sie das hintereinander machen, also jede Einheit bekommt ihren Code, und was die eine Einheit fertig hat, kriegt die andere als Eingabe, die verarbeitet ist, gibt es der dritten als Eingabe, die verarbeitet ist und so weiter. Oder das Ganze bildet dann eine Pipeline, also ein Datenfluss, der links in die Pipe reingeht und rechts wieder rauskommt. Oder Sie verwenden die Parallelität dadurch, dass Sie tatsächlich alles parallel auf gleichzeitig mit dem gleichen Code arbeitenden Programmen verwenden. Hinterher müssen Sie natürlich auch wieder alles einsammeln und ein Ergebnis zusammenstellen, integrieren. Die Phase bleibt Ihnen noch unbenommen. Was Sie tatsächlich verwenden an Konstrukten, parallelen Programmierkonstrukten, hängt von der Hardware ab. Wenn Sie so etwas haben, in dieser Form, von mehreren Rechnern, die hintereinander hängen, dann ist es sinnvoll, wenn Sie sehr viele Daten haben und die möglichst gut parallel, möglichst schnell verarbeiten wollen. Hintereinander, in unterschiedlichen Programmteilen, unterschiedliche Art und Weise. Haben Sie dagegen wenige Daten und wollen sie schnell verarbeiten, dann dauert es zu lang, die ganze Pipeline zu füllen. Denn von diesen drei Einheiten werden zwei nichts tun, wenn die Daten für die erste reinkommen. Dann kommen die Daten zur zweiten, aber die dritte immer noch nichts tun. Und erst wenn die Daten bei der dritten angekommen sind, dann wird die dritte anfangen. Das heißt, das Füllen der Pipeline verschlingt Zeit, das Leeren der Pipeline verschlingt Zeit. Deshalb ist für wenige Daten so eine Pipeline nicht so besonders gut. Andererseits ist es so, dass wenn Sie viele Daten haben, sowas durchaus ganz praktisch ist, dass wenn Sie unterschiedliche Programmteile haben, hier haben Sie nur ein und dasselbe Programm und nicht jedes Datum kann unabhängig von anderen verarbeitet werden. Manche haben auch eine Reihenfolge, die voneinander abhängig sind. Die Struktur von der Parallelität hängt also davon ab, sowohl von Ihrem Problem als auch von Ihrer Hardware. Beides ist sehr unterschiedlich verwendet und eine generelle Regel, wann was zu verwenden ist, kann ich Ihnen nicht geben. Es hängt von Ihrem Anwendungsfall ab. Da gibt es noch sehr unterschiedliche Lösungen. Gut. Damit sind wir angekommen am Schluss. Gibt es Fragen zu der ganzen Geschichte? Ist jetzt etwas unklar geblieben? Ja? Bitte etwas lauter. Ich habe es nicht verstanden. Noch lauter. Quicksort? Quicksort erinnert sich an Merge-Sort. Jedes hat seine, also die Strategien sind etwas unterschiedlich. Es gibt ähnliche Algorithmen. Aber dass die unterschiedliche Namen haben, hat auch einen entsprechenden Hintergrund. Gucken Sie sich es nochmal genauer an. Ich habe nur ein Beispiel für Sortieralgorithmen jeweils rausgewählt, aber es gibt viele, viele weitere für Sortieralgorithmen und auch für Anwendungen von den verschiedenen Strategien. Divide and Conquer, Greedy oder Backtracking. Gibt es weitere Fragen? Ja. Die Anmeldung zur Klausur wird übers Netz gehen. Sie kriegen noch einen Aufruf in Moodle. Da kommt noch ein entsprechender Link, den Sie dann anklicken können und wo Sie sich eintragen für die Klausur, sodass die Klausurdaten alle elektronisch gesammelt werden. Und dann danach teilen wir die Hörsäle ein, wer wo in welchen Hörsaal kommt, so für die Klausur. Gibt es weitere Fragen? Nicht weiter. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte für heute Schluss machen.